Vielen Dank, Herr Allgäuber. Vielen Dank, Frau Friedrich. Auch herzlichen Dank, Herr Prömel, für die Begrüßung hier. Ja, Herr Allgäuber hat schon das Wichtigste gesagt. Er hat ein paar organisatorische Hinweise gegeben. Das kann ich nur unterstützen. Allerdings, ich habe das nicht als Drohung und auch nicht als Warnung aufgefasst, sondern nur als organisatorischer Hinweis, dass das tatsächlich dann alles dokumentiert wird, auch als Tondokument, und das wird dann die Leopoldina auch zur Verfügung stellen. Wie geht es weiter? Ich begleite Sie heute durch den Tag und wir haben den Tag gegliedert in drei Teile. Sie werden zwei Sessions erleben. Die erste Session wird sich in drei Vorträgen mit den konkreten Problemaufschlägen in drei verschiedenen Fachbereichen der Informatik beschäftigen. Danach werden Sie eine ausgedehnte Mittagspause haben von einer Stunde und dann gehen wir in die zweite Session, wo wir ganz konkret über ethische Fragestellungen diskutieren werden. Danach, nach der Kaffeepause, werden wir in einer Podiumsdiskussion versuchen, dieses Thema in die Praxis zu übertragen und zu gucken, wie es in der Wirklichkeit ist. Und danach, wie Herr Allgäuber auch schon sagte, lädt die Technische Universität Darmstadt Sie zu einem kleinen Empfang ein. Ja, wir wollen gar nicht große Worte machen, sondern steigen sofort ein in die erste Session, nämlich Fragen des Nutzens und der potenziellen Risiken von unterschiedlichen Forschungsbereichen. Und ich begrüße Wolfram Burghardt. Er ist von der Albrecht-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Informatik und ausgewiesener Experte für autonome Systeme. Und aus seinem Schaffenskreis werden wir jetzt eben halt hören, wie sich die Fragestellung dort für ihn ergibt. Herr Burghardt, bitteschön.
Ja, danke schön. Vielen Dank auch für die Einladung. Nein, es ist immer etwas schwierig, der Erste zu sein und den Aufschlag zu machen bei einer solchen Veranstaltung. Ich habe mal irgendwann gelernt, normalerweise, also das Zitat war, Ethics comes always last. Das ist heute nicht so, das ist auch gut so. Und ich bin trotzdem kein Ethiker, ich bin Informatiker, aber habe natürlich auch, insbesondere als Robotiker, mit der Dual-Use-Problematik relativ nahe zu tun, weil gerade Künstliche Intelligenz und Robotik derzeit unter einem sehr starken Dual-Use-Kontext auch gesehen wird. Insbesondere natürlich auch deswegen, weil, wir haben es eben schon gehört, die Künstliche Intelligenz und Robotik derzeit so in aller Munde ist. Und man sagt so schön, wir leben in so einer disruptiven Zeit. Und tatsächlich ist es so, dass diese Technologien im Moment sehr viel verändern, in unserem täglichen Leben, aber auch in der Industrie. Und ich werde so ein bisschen natürlich die rein wissenschaftliche Komponente anschauen und dann an ein paar Stellen auch mal versuchen, die Überleitung und insbesondere am Schluss dann zu machen, eben halt zu diesem Dual-Use-Gedanken, von dem ich glaube, dass er, wenn man sich das im Detail anschaut, manchmal sehr schwer zu definieren ist, wo tatsächlich die Grenze ist. Aber das ist vielleicht auch eine Diskussion, die wir dann am Ende dann auch mal führen können. Grundsätzlich geht es uns darum, in der Informatik Robotersysteme zu bauen oder der künstlichen Intelligenz Systeme zu bauen, die ihre Umgebung wahrnehmen und in ihr agieren und das auf eine möglichst intelligente Weise. Das ist so dieser berühmte Passive-Act-Cycle. Das passiert typischerweise dadurch, dass die Systeme und bei Robotern eben halt Sensoren haben und dann sich in der Umgebung bewegen können und auch möglicherweise Dinge manipulieren. Und das ist im Prinzip das, was so das ist, was wir gerne erreichen möchten, ja, intelligente Systeme, denen wir Aufgaben geben können und die eigentlich für uns erfüllen und uns dadurch möglicherweise das Leben einfacher machen. Und wenn man die künstliche Intelligenz erstmal so betrachtet, wie sie, ja, sagen wir mal, ein großer Teil der KI-Forschung befasst sich im Prinzip damit, diese Agenten möglichst clever zu machen und ein möglichst gutes, robustes Handeln zu produzieren. Und das beschreibt man typischerweise dadurch, dass man eben halt versucht, Agenten zu bauen, die irgendein Performancemaß maximieren. Das ist irgendeine Funktion, die quasi die Güte beschreibt, mit der eine Aufgabe ausgefüllt wird. Und daran, das, wo wir daran interessiert sind, ist eben halt, diese Performance zu maximieren. Also wenn Sie an Ihr Navigationssystem denken, dann können Sie da auch unterschiedliche Bewertungsfunktionen typischerweise einstellen. Kürzester Weg, wenigster Spritverbrauch oder schnellster Weg zum Beispiel. Das sind unterschiedliche Bewertungsfunktionen, die Sie auswählen können und genau das versucht man auch in der Informatik oder in der Künstlichen Intelligenz zu machen oder in der Robotik, um solche möglichst intelligenten Robotersysteme zu realisieren.
In unserem täglichen Leben haben wir mit der KI natürlich an allen möglichen Stellen zu tun. Sprachverstehen, das kennen Sie wahrscheinlich alle, wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon reden. Navigationssysteme, gerade schon erwähnt, einer der, also der Kernalgorithmus, der in Navigationssystemen funktioniert oder realisiert ist, kommt im Wesentlichen aus der KI. Buchstabenerkennung, Optical Character Recognition, Face Classification sind alles Dinge, die wir nützlich finden, wenn wir beispielsweise unsere Fotos sortieren und automatisch die Bilder unseres Lebenspartners in unserer Bibliothek finden, um die eben halt entsprechend möglicherweise darzustellen oder unserer Kinder. Ranking von Websites ist ein ganz berühmtes Beispiel für eben halt künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass wir Webseiten angeboten bekommen, die möglichst nah an dem sind, was uns möglicherweise interessiert, oder eben halt auch Recommender-Systeme, die uns Empfehlungen machen darüber, was wir möglicherweise interessant finden. Oder jetzt gibt es das auch schon für Musik oder Filme. Ja, wenn Sie bestimmte Musikabonnements machen und geben Ihre Musiklibrary frei, dann empfehlen die Ihnen Musikstücke, die wahrscheinlich Ihrem Geschmack entsprechen. Und das basiert im Wesentlichen alles auf Techniken der künstlichen Intelligenz. AI in Games ist eines so der ganz großen Bereiche, wo man tatsächlich das Wort AI direkt benutzt. Also die Gamer, die sprechen immer davon, wie gut die AI ist in diesem Spiel. Ich finde das eigentlich einen ganz schrecklichen Begriff, weil das eigentlich ein Forschungsfeld ist und nicht unbedingt ein Stück Software. Aber hier kann man eben halt sehen, dass da viele Probleme auftauchen, also hier oben beispielsweise Suche, aber auch Navigation. Also wenn Sie so in einer Simulation tatsächlich mit einem Helikopter kollisionsfrei durch so eine Welt navigieren wollen, dann, und das eben halt auch nur möglicherweise in Reaktion auf den Spieler auf der anderen Seite, dann spielen Techniken der künstlichen Intelligenz tatsächlich eine wesentliche Rolle. Und wissen wir auch mittlerweile, dass wir tatsächlich damit sehr weit gekommen sind in den letzten Jahren, und gerade in den letzten 10 Jahren hat es über diesen Deep Learning Big Data Hype tatsächlich Dinge gegeben, die uns auch überrascht haben, ja, dass also in solchen Bereichen, wo wir denken, das ist das Beispiel für menschliche Intelligenz, also diese Quizshows beispielsweise, wo jeder glaubt, um das zu bestehen oder da zu gewinnen, muss man wirklich intelligent sein. Und es stellt sich raus, dass wenn man da einen entsprechend großen Computer zur Verfügung stellt mit entsprechend viel Information, dann kann man tatsächlich auch die Top-Spieler der Welt damit schlagen. Das ist also hier in dem Fall Watson, der tatsächlich in diesem Spiel Jeopardy die beiden bis dahin erfolgreichsten Spieler tatsächlich geschlagen hat. Mit eben halt Millionen von Dokumenten, Dictionaries, Wikipedia beispielsweise, Nachrichtenartikeln und so weiter und so fort. Also wir sind tatsächlich so weit, dass wir in bestimmten Einzelfällen das erreichen können, was man so als Superhuman Performance beschreiben kann. Ja, und das ist eben halt in dem Fall an dieser Stelle. Und dann auch in Spielen, wir hatten selber, deswegen habe ich diese Folie jetzt hier vor 2 oder 3 Jahren, weil es das war, in unserer KI-Vorlesung noch, wo es um Spiele ging, diesen Satz drin, dass Go wahrscheinlich doch zu weit entfernt ist davon, jemals besser zu werden mit Computern, als der Mensch spielt, hat sich dann vor 2 Jahren tatsächlich herausgestellt, dass das auch nicht der Fall ist, weil wir auch im Go die Top-Spieler bereits, oder die Qualität von Top-Spielern bereits erreichen mit Methoden der künstlichen Intelligenz im Wesentlichen. Und Frage ist natürlich, sieht das jetzt in der Robotik aus? Ja, was können wir denn eigentlich in der Robotik erreichen? Das ist ja, wenn Sie so wollen, ich habe das eben auf dieser Folie gehabt, das ist die physikalische Implementierung von solchen Softwareagenten, die dafür sorgen, dass möglichst intelligentes Verhalten generiert wird. Und das sind so ein paar Beispiele, in denen wir Robotersysteme sehen. Und da sehen Sie auch schon so ein bisschen so Dual-Use-Aspekte, also hier beispielsweise Exoskeletons, werden wir nachher auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, oder Explorationssysteme. Ja, die sind eben halt, das ist so auch so Dinge, in denen man Robotertechnologie tatsächlich auch glaubt, sinnvoll einsetzen zu können, aber auch eben halt andere Dinge wie Staubsauger, Rasenmäher, Logistiksysteme und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, dass mit Self-Driving Cars, Logistik, dass da Märkte vorliegen, bei denen man tatsächlich nah dran ist, diese Technologie aus der künstlichen Intelligenz einzusetzen, um das unser Leben besser zu machen, Autofahren sicherer zu machen, Produktionsprozesse effizienter zu machen. Und das hat natürlich einen massiven Einfluss auch auf die Wirtschaftsstärke von einem Standort. Also wenn wir beispielsweise Technologien nicht nutzen und oder solche Technologien nicht nutzen, werden wir möglicherweise im Bereich der Logistik einfach von der Effektivität her und von der Produktivität her einfach zurückfallen hinter anderen Wettbewerbern. Und deswegen ist man teilweise natürlich gezwungen, diese Technologie zu benutzen, um einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das sind so ein paar Dinge, die man braucht. Hier sehen Sie jetzt mal autonome Staubsauger. Das ist, wenn Sie den einfachsten kaufen, ist das tatsächlich einfach zufälliges Rumfahren. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Aber dieser hier, der hat so eine kleine nach oben gerichtete Kamera, der guckt sich die Welt an und merkt sich, wo die Lichtquellen sind und baut daraus so eine Karte, werden wir gleich auch nochmal sehen. Und der kann eben halt einfach intelligenter mähen. Reinigen. Bei Mähern gibt es das auch. Eine Firma hier aus Deutschland hat tatsächlich auch einen intelligenteren Rasenmäher als die, die nur zufällig durch die Gegend fahren. Braucht man auch ab einer gewissen Rasengröße, kann man nicht mehr effizient den Rasen abdecken, ohne dass man eben halt systematisch fährt, und dafür braucht man diese Technologie. Self-Driving Cars basiert im Wesentlichen darauf, dass Fahrzeuge wissen, wo sie sind auf der Straße, dass die sagt im ersten Satz schon, worum es geht, nämlich um effizient fahren zu können, muss das Fahrzeug im Wesentlichen wissen, wo es sich befindet. Und das ist im Prinzip alle selbstfahrenden Autos, nehmen Sie die deutschen oder die amerikanischen, benutzen diese Technologie für das Positionieren von Fahrzeugen auf der Straße. In dem Fall hier so einen Laserscanner auf dem Dach, die jetzt in neueren Versionen integriert werden ins Fahrzeug. Und dann werden die Fahrbahnmarkierungen werden benutzt, weil man einfach hochpräzise Karten hat von der Umgebung, um das Fahrzeug tatsächlich zu positionieren. Das ist so ungefähr das, was das Fahrzeug sieht, nur um mal mit diesem Laserscanner mal einen Eindruck zu kriegen. Und die Aufgabe von dem Vehikel ist eben halt daraus jetzt zu ermitteln, was als nächstes gemacht werden soll. Es benutzen auch noch mehrere Sensoren, also auch noch Kameras und Radar. Im Wesentlichen der Laserscanner ist das, was im Moment einfach auch noch dominant ist. Und was man weiß aus der Robotik ist, dass wenn ein Roboter so einen Pfad fährt, dann misst er den normalerweise so. Und wenn das die Wahrnehmungen sind von so einem Scanner, dann, und da ist ein bisschen Dynamik, dann sieht man eben halt, dass das tatsächlich, dass da sehr viel Fehler und Rauschen drin sind und ist. Und nur um Ihnen mal die Magie davon zu nehmen, was tatsächlich sich dahinter verbirgt, ja, ist letztendlich ist das reine Mathematik. Ja, das sind im Prinzip zwei Gleichungen, die dem zugrunde liegen, und was die Fahrzeuge machen, wenn sie berechnen, wo sie sind, ist im Prinzip diese Gleichung hier benutzen. Ja, also das ist das Stück AI, was in dem Fahrzeug funktioniert und dafür sorgt, dass das Fahrzeug weiß, wo es sich befindet. Und damit kann man tolle Sachen machen, also beispielsweise robust Roboter lokalisieren, der findet dann raus, wo er ist und kann präzise tatsächlich navigieren. Ich kann Ihnen das hier mal zeigen in dem Video über in so einem Logistikkontext, ja, wo Sie jetzt einfach nur, das hier ist so ein Laserscanner in 2D in dem Fall, der eben halt hochpräzise andockt an diesem schwarzen Punkt, von dem der Roboter nichts weiß, sondern der ist einfach nur da, um zu demonstrieren, dass, wie genau diese Positionierung tatsächlich ist. Und das hat einen enormen eine industrielle Bedeutung, wissenschaftlich auch. Hier beispielsweise ein Experiment mit einem 20-Tonnen-Vehikel, was einen Prototyp tatsächlich darstellt und eine hochpräzise Lokalisierung erlaubt und dann in der Praxis dann tatsächlich in Produktionsprozessen beispielsweise bei Boeing eingesetzt wird in Seattle, um die den Rumpf der 777 durch die Transporthallen zu transportieren. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat das eigentlich mit diesem Problem der Dual-Use-Problematik zu tun? Da werden wir gleich irgendwie hinkommen. Das Ganze geht auch natürlich nicht nur auf Robotern, sondern das können Sie im Prinzip auch auf Ihrem Smartphone haben. Ja, wenn Sie also diese Technologie läuft, kann Sie auch im Prinzip nutzen, um Indoor-Positionierung zu machen. Das ist eine meiner Studentinnen, eben halt sich damit befasst, mit dem Smartphone hochpräzise rauszubekommen, wo man ist. Da kann man sich natürlich alle möglichen Anwendungen vorstellen, Social Media, sonst irgendwas, dass man eben halt sozusagen ganz präzise angeben kann, wo man sich tatsächlich befindet, dann auch personalisierte Werbung machen und all solche Dinge. Ja. Dann müssen die Systeme auch noch Karten bauen. Ich will dann nur mal ganz kurz, um das zu machen, das hatte ich eben schon erwähnt, das ist aber auch letztendlich Mathematik. Hier, die Gleichung muss man lösen, ist aber auch nichts anderes als tatsächlich Number Crunching, wie man das so schön neudeutsch sagt. Ja, und damit kann man solche Karten dann bauen von einer Parkgarage. Und dann können Sie beispielsweise mit so einem Fahrzeug autonom einparken. Ja, Sie können also sich vorstellen, dass das Fahrzeug einen zusätzlichen Knopf hat, das sagt, park dich selbst. Und die drücken den Knopf, das Fahrzeug entschwindet in der Garage, fährt irgendwie die drei Stockwerke rauf und parkt dann in einem vorgegebenen Parkplatz oben auf dem Garagendach. Das ist im Prinzip das, wo man im Moment ist. Und hier können Sie so ein bisschen diese Messung sehen, die das System benutzt, um sich in der Garage, wo es typischerweise kein GPS gibt, hochpräzise zu positionieren. Das sind so Anwendungen, das sind hier Stadtroboter, das ist ein System, das wir gebaut haben. Das ist einfach nur sozusagen ein Delivery-Roboter für innerstädtische Bereiche, den man jetzt auch finden kann. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch im Kontext von Wahrnehmung Fortschritte, nicht nur in der Navigation, also dass gerade jetzt mit diesem Deep Learning-Ansatz kann man halt hochpräzise tatsächlich Menschen detektieren, segmentieren, was für solche Robotersysteme natürlich hochgradig nützlich ist, aber natürlich letztendlich auch ein Potenzial hat für Dual Use beispielsweise. Ja. Und Anwendungen davon sind sowas wie beispielsweise Assistenzroboter, die Menschen helfen, beispielsweise hier in dem Kontext von einem sozusagen Drinking Assistant, also wenn Sie also eine gelähmte Person haben und wollen eben halt im Prinzip, dass der Roboter der Person einen Drink oder was zu trinken serviert, dann kann man das beispielsweise über so Brain-Machine-Interfaces machen. Und da sehen Sie halt hier, wie der Roboter tatsächlich feststellt, wo sich das Gesicht befindet und wo der Mund ist, um dann eben halt tatsächlich auch einschenken zu können. Und naja, das wird eben halt über dieses Brain-Interface gesteuert, ist noch nicht ganz optimal, wie Sie sehen, aber es muss ja auch immer noch ein bisschen Aspekte für Forschung geben. Und es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, also hier, das bezeichne ich immer als Brain-Controlled Robots. Das sind also Roboter, die durch Gehirnsignale gesteuert werden. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall, sogenannte Robot-Controlled Brains. Das ist gerade der Fall, wenn Sie beispielsweise den Roboter benutzen wollen, um tatsächlich Wahrnehmung wieder in das Gehirn zurückzuführen. Und das ist hier ein Experiment, wo die Kollegen, also aus diesem Lifehand-Projekt, auch ein Kollege aus Freiburg mit da drin gewesen, im Prinzip über den Anschluss an Nerven im Arm, tatsächlich wo es denen gelungen ist, eine Klassifikation zu erreichen von Objekten, die der Roboter tatsächlich gegriffen hat. Also der Roboter greift ein Objekt und der Benutzer muss über die Kabel, die an seine Nervenenden angeschlossen sind und die Signale, die dadurch kommen, also dadurch wird ja letztendlich werden in das Gehirn Signale eingespeist und damit kann der im Prinzip wieder fühlen, was für ein Objekt der Roboter da in der Hand hat. Ich bin jetzt auch dann quasi am Ende. Das ist das eins der wohl schillerndsten Projekte, das was im Prinzip nochmal in eine ganz andere Richtung geht, das natürlich auch im Kontext von Ethik immer wieder diskutiert wird. Das ist Hiroshi Ishiguro mit seinem Roboter, wo es also darum geht, Roboter zu bauen, die von Menschen nicht mehr unterscheidbar sind. Gibt es auch Leute, die sagen, das dürfte niemals so sein, aber wir haben das natürlich in Filmen schon. Ja, die Szenen, die wir in Filmen sehen, haben natürlich auch nie so stattgefunden. Und früher waren ja Fotos auch noch authentisch und heute weiß man auch, dass Bilder auf Zeitungen und so, dass das alles ja nicht mehr so gewesen ist, wie das tatsächlich war. Vielleicht wird es das auch irgendwann mal physikalisch geben und wir nicht mehr wissen, ob tatsächlich uns ein Roboter gegenübersteht oder ein Mensch. Ja, und hier kann man nur mal eine Nachrichtensprecherin sehen, japanische, dass man das auch mal live sieht. Ja, also links ist sie in echt und rechts ist das Robotersystem, was im Prinzip so aussieht wie sie. Die ganz am Schluss, hatte ich versprochen, rede ich auch noch mal über Dual Use. Das können wir weglassen. Dual Use Technologie, also was wir gesehen haben, sind im Prinzip Self-Driving Cars. Und das ist jetzt das Projekt von Waymo, einem Google-Spin-Off. Und das ist halt einer der berühmten Leute von denen, die eben halt immer die Experimente machen. Er selbst ist blind, darf also selber nicht mehr fahren und wird eben halt von diesem autonomen Vehikel durch die Gegend gefahren. Das hier unten ist ein Fahrzeug, das der IS gebaut hat. Die haben ja eine Zeit lang solche Fahrzeuge, Jeeps, einfach gepanzert und sind dann im Prinzip mit solchen Sprengfallen mit so Sprengstoff in irgendwelche Gebäude reingefahren. Und die haben die deswegen so gepanzert, weil eben halt sie tatsächlich fast nicht mehr gestoppt werden können durch die herkömmlichen Waffen, die Verteidigungslinien typischerweise so haben. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt da noch ein autonomes Navigationssystem drin hat, dann könnte das eben halt tatsächlich so sein, dass man noch nicht mal mehr einen Selbstmordkandidaten eben halt in diesem Fahrzeug haben muss, sondern da kann man einfach den Zielpunkt angeben und das Fahrzeug fährt dann selbst dahin. Ja. Dasselbe gilt auch für solche Technologie wie hier unseren City Exploration Robot, den wir haben. Das hier unten ist, habe ich jetzt auch letzte Woche erst gelernt, das ist tatsächlich schon Waffen gibt, Roboterwaffen gibt, und zwar in der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea. Das ist also hier ein automatischer Schussroboter, der da steht in der Grenzlinie, der halt Menschen trackt über eine Thermokamera mit möglicherweise solchen Klassifikationsalgorithmen, wie wir die eben gesehen haben. Und man muss sich diesem Roboter eben halt ausweisen, dadurch, dass man irgendein Passwort ruft. Und wenn einem das nicht gelingt, dann wird halt irgendetwas auf einen geschossen oder man, ich weiß aber nicht genau was, also das kann man zur Not eben halt, wird man tatsächlich erschossen von dem System. Es gibt natürlich auch viele andere Dinge, das sind die Exoskeletons, das ist ein Japaner, der für sich selbst einen Exoskeleton gebaut hat und gerade die sind natürlich auch von der DARPA stark erforscht worden für das Enhancement von Soldaten, also da ist man auch im Prinzip relativ nah von der tatsächlich menschlichen, sozialen Unterstützung von oder nennt man den menschlichen sozialen Zweck von solchen Systemen. Und der Transfer auf den militärischen Zweck ist dann sehr, sehr einfach. Und hier auf oben hat man auch wiederum den Roboter, der eingesetzt wurde, in Fukushima, für die Exploration in dem Reaktorgebäude. Und die gleichen Roboter, hier unten ist der gleiche nochmal, die wurden halt auch in Afghanistan eingesetzt für die Exploration von Höhlen, in denen man eben halt Kämpfer vermutet hat. Es gibt aber auch natürlich noch andere Anwendungen von diesen Robotern, also beispielsweise im Jugoslawienkrieg, am Ende des Jugoslawienkriegs hat man solche Systeme auch benutzt, um Häuser zu explorieren, weil die geflüchteten Besatzer zu dem Zeitpunkt eben halt in diesen Häusern Sprengfallen installiert hatten und wenn die Bewohner wieder zurückkamen und den Kühlschrank aufgemacht haben, ist denen eben halt das Haus um die Ohren geflogen. Ja. Und da kann man jetzt eben halt sehen, das ist irgendwie so die Grenze, an der das wirklich schwierig wird, diese Transition tatsächlich zu finden. Das ist einerseits tatsächlich eine militärische Verwendung, aber natürlich auch mit einer Komponente, die versucht, im Prinzip das Leben von Menschen zu schützen, die eben halt die Sicherheit von solchen Häusern wieder untersuchen. Es gibt tatsächlich natürlich auch Bestrebungen in der Robotik, sich daran, also in den letzten Jahren hat sich da eine Gruppe herausgebildet, die auch einen offenen Brief formuliert hat. In diesem Kontext, dieser offene Brief der Roboter- und AI-Forscher, den ich selber auch unterzeichnet habe, und er endet mit diesem Satz, den ich hier Ihnen einfach so zum Lesen einmal überlassen will. Aber ich denke, dass ich so ein bisschen gezeigt habe, deutlich zu machen, dass es spannende Forschung gibt, die ein enormes Potenzial für unsere Gesellschaft hat, aber dass gerade dieser Dual-Use-Aspekt eben halt auch hier extrem groß ist. Das stellt schon ein Dilemma dar, dass wir tatsächlich für unsere Gesellschaft was Wichtiges tun müssen, um nicht zurückzufallen und auf der anderen Seite aber auch irgendwie versuchen müssen, die Dual-Use-Komponente im Blick zu halten. Wie uns das gelingt, ist mir nicht ganz klar, aber ich hoffe, das lernen wir heute. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Burgert. Wir haben uns vorgenommen, dass wir nach jeder Session Gelegenheit geben, ein, vielleicht zwei, je nachdem wie die Zeit steht, auch drei Fragen zu stellen. Sie haben also jetzt die Gelegenheit, Herrn Burgert noch ein bisschen auszuquetschen. Wir hatten ja auf die Tonaufnahme hingewiesen. Es wäre nett, wenn Sie mit Ihrer Frage dann so lange warten würden, bis eine Kollegin zu Ihnen kommt und Ihnen das Mikrofon hinhält. Aber jetzt erstmal quasi feuerfrei, fragen Sie Herrn Burgert, was Sie interessiert. Bitte schön.
Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Becker aus Marburg. Ich bin Virologe. Ich habe eine Frage. Gibt es denn so ein Regelwerk für die künstliche Intelligenz, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf? Gibt es da irgendwas, wo eine Grenze gezogen wird, schon von dem Gesetzgeber oder auch außergesetzliche Regelwerke, an die sich Ingenieure, Entwickler von künstlicher Intelligenz halten können?
Nicht notwendigerweise, nicht, dass ich wüsste, um ehrlich zu sein. Zusätzlich zu dem, was es natürlich ansonsten an ethischen Aspekten gibt, also dass Universitäten sagen, wir machen keine aktive Militärforschung oder so. Also das ist natürlich etwas, was wir tatsächlich nicht tun und es ist auch schon so, dass es auch die Kooperation mit bestimmten Firmen schon kritisch gesehen wird, auch wenn in Freiburg so ein Ableger von Northrop Grumman, die halt für die soweit ich weiß, für die Missiles und für die Drohnen eben halt die Navigationssysteme bauen, also die Kreiselkompasse und so weiter. Die machen aber auch andere Dinge, wie beispielsweise Tracken von Bohrköpfen bei Bohrungen, dass sie tatsächlich auch das Target finden hinterher. Also die haben, das hat alles auch einen Dual Use. Und da ist es dann schon so, dass unsere Studierenden und natürlich auch wir irgendwie sagen, dass, oder uns zumindest diskutieren, ob man in dem Fall tatsächlich eine Kooperation machen sollte.
Frau Friedrich? Achso, Entschuldigung. Pardon, erst der Herr hinten.
Rüdiger Grimm vom Fraunhofer Institut SIT hier in Darmstadt. Über die bekannte Gefahr der Fehlprogrammierung von Roboter hinaus gibt es in der Fantasie der Science Fiction, dass Roboter einen eigenen Willen entwickeln könnten. Gibt es Überlegungen in Ihre Richtung, wie da die Entwicklung sein könnte?
Ja, das ist diese Diskussion zur Singularity. Und, also ich bin da, um ehrlich zu sein, äußerst skeptisch, weil im Moment schreiben wir da ein paar Gleichungen hin und wir haben eine Funktion, die optimiert wird. Und eigentlich ist das so, dass selbst wenn man jetzt die Go-Programme anschaut, dann kann man an der Architektur von der Software irgendwie noch absehen, was das Ding kann. Und es ist irgendwie vollständig illusorisch, das zum jetzigen Zeitpunkt zu glauben, dass da mal irgendwann etwas entsteht, was verhindert, dass wir den Stromstecker ziehen oder so. Ja? Oder den Ausknopf drücken oder so. Es wird bestimmt mal jemanden geben, der sowas macht. Und es gibt ja auch so Robo-Wars und all solche Dinge. Also man kann sich so ein Szenario tatsächlich vorstellen, aber ich glaube, das ist, da sind wir auch, was Wahrnehmung angeht, irgendwie jenseits, also super weit von entfernt. Das ist zumindest meine persönliche Meinung dazu.
Frau Friedrich.
In biologischen Systemen versucht man schon in risikosensitiven Systemen Rückhol Mechanismen einzubauen, die das sozusagen korrigieren. Wenn ich mir jetzt das selbstfahrende Auto anschaue, ist ja für den IS nicht gerade schwer gewesen, das für diese Zwecke zu verwenden. Ja. Das ist jetzt theoretisch, aber ja. Ich meine, das ist ja nicht so abwegig, dieser Gedanke, den Sie da auch entwickelt haben. Ist das sozusagen auch ein Teil, dass man gleich diesen möglichen Missbrauch mit in diese Entwicklungen einbezieht?
Sagen wir mal so, es ist ein interessanter Gedanke. Ich habe ja selbst auch mal hatten wir gestern Abend schon drüber gesprochen, aber ich einen Ethikantrag stellen müssen für ein Robotersystem, was eigentlich autonom durch den Wald navigieren sollte. Was so ein bisschen so groß war wie so ein Smart, und da war halt die Befürchtung, dass irgendjemand mal hergehen könnte und auf dieses System eine Waffe draufschraubt und das dann fernsteuert und damit im Prinzip einen Angriff auf andere Menschen durchführt. Und da haben wir tatsächlich dann sowas gemacht. Wir haben ein sehr verstecktes GPS-System eingeführt, was automatisch Nachrichten verschickt hat, wenn das Robotersystem tatsächlich den Campus verlässt. Wir haben natürlich auch argumentiert, dass die Software, die unsere Studierenden schreiben, jetzt gerade mal nur so ist, dass nur ganz wenige Leute die tatsächlich starten können. Und ich könnte sie auch nicht, wenn die mir nicht zeigen würden, wie das geht. Insofern gibt es da natürlich Mechanismen, die man implementieren kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das bei selbstfahrenden Fahrzeugen ohnehin machen wird, weil wenn die irgendwann mal nicht weiter wissen, ist ein Modell zumindest, dass man sich von außen aufschaltet und dann das Auto fernsteuert aus der Situation und anschließend wieder selbst fahren kann. Und da in dem Kontext könnte man sich natürlich was vorstellen, dass diese Fahrzeuge dann tatsächlich überwacht werden können und auch möglicherweise disabled werden können. Aber das wäre eben etwas, was man diskutieren könnte in dem Kontext.
Ja. Noch Fragen Ihrerseits? Einer noch? Bitte.
Mein Name ist Christoph March, ich bin vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich hätte noch mal eine Frage. Sie haben jetzt viele Beispiele gebracht von missbräuchlichen Nutzen von Robotern oder autonomen Systemen, vor allem aus dem militärischen Bereich. Können Sie sich denn auch nicht militärischen Bereich da missbräuchliche Nutzung vorstellen? Also ich denke zum Beispiel, es gibt das Beispiel eines Chatbots, den Microsoft entwickelt hat, der autonom gelernt hat und irgendwann dann sich sehr rechtsradikal äußerte, basierend darauf, was dort gefüttert wurde. Also wenn ich an solche Systeme denke, ist das für Sie auch missbräuchlich oder würden Sie das ausblenden?
Ja, das ist schon eine Art Missbrauch. Ich meine, wir haben ja jetzt auch die ganze Diskussion gehabt, aber das passt eigentlich mehr auf den Vortrag, den wir nachher noch hören werden, über den Missbrauch von Social Media und so weiter und so fort. Ja, wo eben tatsächlich Leute solche Systeme benutzen, um andere entsprechend zu beeinflussen. Und da kann das zum Beispiel auch nochmal eine Rolle spielen, dass dann ein Roboter nicht mehr von einem Menschen unterscheidbar ist, was die Vertrauensbasis angeht von eben halt Menschen gegenüber solchen Systemen. Das hat auch natürlich Potenzial, ne, Missbrauch. In allen Fällen, die ich jetzt hier diskutiert habe, ist es tatsächlich ja so, dass Menschen diese Systeme bauen und installieren, um diese Dinge zu tun. Und das ist auch bei diesen Wahlbeeinflussungssystemen so gewesen. Und das ist eben halt etwas, was ich glaube, was man sich auch sehr genau anschauen muss und auch hinterfragen muss, inwiefern solcher missbräuchliche Nutzen dann in dem Fall tatsächlich möglich ist. Wobei wir das auch alles nicht unbedingt immer vorhersehen können. Also wir haben es ja auch nicht gesehen, dass diese Einflussnahme über die sozialen Medien tatsächlich so massiv sein kann.
Danke.
Vielen Dank für die Fragen. Ich habe noch eine ganz kleine. Ich habe bei vielen RoboCups erlebt, dass die Studenten sind ja wahnsinnig dabei und machen da unheimlich viel und zeigen ganz viel Engagement. Da gibt es dann bei vielen RoboCups auch ein Versuchsfeld für Rescue-Roboter, die autonom arbeiten sollen. Mir ist da immer aufgefallen, das ist eigentlich ein Feld, da kann man genauso gut militärisch operieren. Ja. Ist den Studenten, die da mitmachen, ist denen das klar? Diskutieren die darüber?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass denen das klar ist, aber ich finde auch, dass man da dieses humanitäre Konzept dem anderen gegenüberstellen muss. Müsste man sich da wirklich fragen, sollen wir diese Forschung lassen und möglicherweise nicht mehr in der Lage sein, in Fukushima was zu unternehmen und Menschen zu helfen. Es ist ein sehr kompliziertes Spannungsfeld, aber ich hoffe, dass sie das wissen. Also meine wissen das natürlich, weil wir darüber natürlich auch öfter sprechen. Aber vielleicht muss es auch einfach noch stärker thematisiert werden.
Gut, vielen Dank für die Antworten, Herr Burger.